Als professionelle PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen sind Sherif und Lilith heute auf der Suche, auf der Jagd. Sie haben so viele Anfragen bekommen, dass sie über das Thema psychisches Leiden zu sprechen, und sie sind heute dafür da. Dieses Thema ist lange ein Tabu gewesen, und wir wollen heute ein bisschen Licht drauf scheinen, im Blick auf Festival-Bubble und Party-Bubble. Und deshalb freuen wir uns heute, dass Lilith und Sherif dabei sind. Und wir geben Ihnen einen großen Applaus. Bitte schön.
Also. Hi, I am Lilith and I have my colleague and friend Sherif on the couch today. So we switched roles and we're both on the couch as psychiatrists and shrinks. We will tell you a little bit about things we think are important about the German mental health care system, but we will do this in German. If there are non-German speakers, Q&A is welcome in English, and I can already see some faces, and maybe we translate some matters we think are extremely important into English. But we also, the talking part will be a smaller part because we want to give you the chance to ask all the questions you want to ask us. Yes.
Very good. Okay, and this is Lilith, Charité psychiatrist, Fachärztin, which is specialist, I think, in English. And I've been working at Charité in Berlin as well, and I'm for 5 years now, I'm in private practice for psychotherapy. So we are a little bit in both worlds and try to address different topics of the mental health system of Germany, because it's different in every country, basically. And now we switch to German. I hope this is okay for everybody.
Ich fange an. Und ich spreche vor allem darüber mit euch, was es eigentlich bedeutet, in eine Krise zu kommen, wie ihr das für euch erkennen könnt, was ihr dann machen könnt und auch, woran ihr es vielleicht erkennen könnt, wenn es jemanden in eurem Umfeld betrifft und ihr möglicherweise hilflos seid und nicht genau wisst, wie ihr mit der Person umgehen sollt. Und dann erzählt Sherif euch noch etwas genauer, wie man an Psychotherapieplätze kommt, was ja oft schwierig ist, oder auch an ambulante oder geplante psychiatrische Versorgungen. Ich würde gerne damit beginnen, was überhaupt vor einer Krise kommt. Was ist eigentlich eine Krise? Was ist ein Burnout, eine Depression? Was bedeutet das eigentlich und wie kann es dazu kommen? Und das, was mir immer wieder berichtet wird und was ich auch selber von mir kenne, was mir auch schon passiert, das ist, es gibt so bestimmte Signale. Das eine ist, euch ist alles zu viel, ja, und ihr denkt aber vielleicht, wenn ihr jetzt diese eine Sache noch schafft und das noch fertig macht und es gibt jetzt auch überhaupt keinen Grund, dass ihr das gerade gar nicht hinkriegt, weil das ist ja wenig und andere schaffen das ja auch, dann ist eigentlich schon der Punkt, wo es hilfreich ist, einen Gang runterzufahren. Und meistens, die meisten Personen haben ja aber Druck von außen und ja auch ein schlechtes Gewissen, weil es gibt ja gar keinen Grund dafür, dass das jetzt alles so schlecht ist und andere schaffen das ja auch. Und an der Stelle, ja, am besten ist es natürlich, darüber zu kommunizieren. Manche Menschen haben das Glück, ein Umfeld zu haben, in dem sie sowas gut kommunizieren können, Familie, Freunde, ArbeitgeberInnen, mit denen sowas zu besprechen ist. Leider aber ist es einfach eine Realität in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in anderen Ländern ist es manchmal ein bisschen anders, dass das noch nicht so gut funktioniert, ja? Und dann schreibt euch bitte krank oder sagt, also dann seid ihr halt krank. Weil letztlich, manche Leute kriegen einen Infekt in solchen Situationen und andere kriegen psychische Probleme. Aber entweder der Körper oder der Geist wird sich das holen, von dem er meint, was er braucht. Das ist so was, was ich euch mitgeben möchte. Und das Nächste, woran ihr vielleicht auch merken könnt, irgendwas ist nicht okay, ist euer Schlaf. Ja, wenn ihr nachts aufwacht, früh morgens aufwacht oder nicht mehr richtig einschlafen könnt, auch dann ist irgendwas. Und dann ist auch der Punkt, wo ich finde, dass ihr euch Hilfe suchen solltet. Warum? Weil es leider so ist, darüber erzählt euch Sharif ja nochmal was, dass es oft lange dauert, bis man an die Hilfe kommt. Und dann geht Zeit verloren oder weiter. Und bei dem Zeitpunkt, wo ihr dann wirklich Hilfe bekommt, ist vielleicht, es ist schon zu spät, dann geht es euch schon sehr schlecht. Und das Ganze lässt sich früher abfangen, indem in so solchen Momenten ihr eine Person von außen da sein sollte, die vom Fach ist, die euch beraten kann und mit euch gemeinsam schauen kann. Manchmal helfen auch 4 Stunden Psychotherapie dafür, ja? Und die kriegt man mittlerweile relativ schnell einfach so. Es braucht gar nicht immer so viel. Viel braucht es meistens dann, wenn viel Zeit verloren gegangen ist. Falls euch sowas schon mal passiert ist und ihr eventuell aber noch nicht die Möglichkeit hattet, darüber mit jemandem so richtig zu reden, es geht euch jetzt aber besser, dann ist es hilfreich zu schauen, was waren damals? Was habe ich erlebt? War es der Appetit? Hatte ich keine Lust mehr auf Sex? Konnte ich nicht mehr schlafen? Habe ich mich unter Druck gesetzt? Habe ich mich von anderen unter Druck setzen lassen? Vielleicht schreibt ihr euch das auch auf, weil häufig ist es wie so Scheuklappen. In diesen Momenten, wo es einem nicht gut geht, ist man nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass es jetzt wieder da ist. Hilft's, nachzuschauen, was war eigentlich damals und erkenne ich mich jetzt gerade darin wieder? Und vielleicht ist es diesmal, gibt es noch eine Möglichkeit abzubiegen, bevor es wieder in die Richtung geht. Was auch passiert ist oder häufiger passieren kann, ist, dass Menschen dann merken, ah nee, jetzt geht's wieder, es ist doch eigentlich doch, ist alles okay. Ich brauche jetzt doch nicht die Psychotherapie oder die Hilfe. Aber gerade wenn es gerade wieder so ein bisschen geht, dann ist der gute Moment, weil wenn es ganz schlecht geht, dann ist es meistens schwieriger. Ich will das auch nicht schwarz malen, sondern es ist eine gute Chance, wenn es gerade ganz okay ist, aber man weiß, eigentlich ist da was, dann zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt drum, weil jetzt habe ich gerade die Energie dafür, durch dieses System durchzukommen und das zu bekommen, was ich brauche. Vielleicht schaut ihr auch mal in eurem Umfeld, wer die Menschen sind, mit denen ihr eigentlich ganz gut über sowas reden könnt. Oder ihr guckt, ob es eine Person gibt, die, wenn ihr euch sowas aufschreibt, so mit Frühwarnsachen, Dinge, die ihr bemerkt habt, dass ihr euch auch schon mal Namen aufschreibt von Menschen, wo ihr das Gefühl habt, mit dem oder mit der kann ich eigentlich immer ganz gut drüber reden, das ist hilfreich. Und da, wenn ich es mit der Person versuche, auch wenn ich es mir wünschen würde, empfinde ich als nicht so hilfreich. Manchmal gibt es sowas nicht und manchmal ist es unangenehm und manchmal ist man auch vielleicht an einem Punkt, wo man merkt, nee, ich fühle mich schon sehr hilflos und bin jetzt doch in einer Krise und ich brauche jetzt was, aber ich weiß gar nicht wie. Und wir haben ein paar Handouts auch, genug, glaube ich, für euch alle. Wir haben Krisendienste in Deutschland und das sind professionelle Personen, die sind meistens, glaube ich, von 16 bis 0 Uhr besetzt, nämlich außerhalb der regulären Sprechzeiten von Arztpraxen. Und es sind Nummern, die fast jede Stadt hat so einen Krisendienst, die kann man anrufen, wo Personen arbeiten, die professionell sind und die mit einem gemeinsam überlegen können, was jetzt gemacht werden soll. Und oft ist es einfach entlastend, so ein Gespräch zu führen. Das sind Leute, die können mit allem umgehen, was ihr denen erzählt. Es wird nicht bewertet und es wird gemeinsam geschaut, was ist jetzt der nächste Schritt? Was auch der nächste Schritt sein kann, ist, in eine Klinik zu gehen. Und vielleicht haben manche von euch schon nicht so gute Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken gemacht. Ich kann auch verstehen, warum. Ich habe da Dienste gemacht und Rettungsstellen sind rappelvoll und es ist oft eine stressige Atmosphäre da. Was hilfreich sein kann, ist, ihr habt alle eine Versorgungsklinik. Und das ist die Klinik, die in eurem Bezirk, Wohnort ist. Es lässt sich sehr, sehr einfach ergoogeln mit also Versorgungsklinik, die Postleitzahl angeben, dann wird euch die gezeigt. Und man kann davor bei der Dienstärztin oder dem Dienstarzt anrufen. Erstens kann man fragen, ob es Krisenstationen gibt. Das ist manchmal angenehmer, als zu sagen, ich muss jetzt in eine psychiatrische Klinik. Einfach auf diese, wenn es da ein Bett gibt, für ein paar Tage auf so eine Krisenstation gehen und man kann einfach schauen, wie ist denn die Situation gerade bei euch im Dienst. Das kann angenehmer sein, als in der Rettungsstelle aufzulaufen. Und das ist genau das Gleiche, wenn ihr jemanden dahin begleitet. Dann ist es sogar noch einfacher, weil dann seid ihr an der Stelle, wo ihr vielleicht über sowas nachdenken könnt und die Person entlasten könnt, indem ihr vorab klärt, wie ist die Situation gerade, können wir vorbeikommen und gibt es vielleicht auch so ein Bett auf einer Krisenstation. Das sind erstmal so ein paar Dinge. Ich mache jetzt hier mal eine Pause und würde mal fragen, ob es schon eine Zwischenfrage gibt, weil ich ziemlich schnell durchgehe. Nö. Okay, dann mache ich weiter. Andere Personen. Wir sind hier auf dem Festival. Und in meinem Umfeld ist es schon einige Male dazu gekommen, dass Personen eine Psychose bekommen haben auf dem Festival oder auch außerhalb oder im Nachgang durch Drogen oder wenig Schlaf oder einfach, weil sie vielleicht eine Veranlagung dafür haben und es dann alles sehr viel war. Und häufig führt es zu Verunsicherung bei den Menschen, die mit denen zusammen da sind, auch bei mir. Die Leute sind gereizt. Man versteht vielleicht auch erst gar nicht so richtig, was los ist. Die Leute verstehen es vielleicht auch erstmal nicht und wirken so ein bisschen paranoid, verängstigt, ist irgendwie nicht so ganz klar. Wenn man solche Tipps geben möchte, wie leg dich doch vielleicht mal schlafen oder so, kann es dazu kommen, dass sie noch gereizter sind. Manche versuchen sich runterzukiffen, was leider wirklich nicht hilfreich ist. Drogen und Psychosen vertragen sich nicht gut. Es befeuert es eher, auch wenn Kiffen vielleicht ansonsten beruhigt. Jemand, der so eine Psychose hat, der wird eher paranoider dadurch. Und was kann man dann eigentlich machen in solchen Momenten? Das eine ist, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was im Busch, ist nicht mehr das noch befeuern, ja, durch Mitfeiern oder weitermachen, sondern dann vielleicht erstmal selber rausgehen, ja. Das andere ist, wenn das so paranoide Gedanken sind, diskutieren und die wegstreiten oder wenn es auch schon so ein bisschen in Richtung Wahn geht, das hilft nicht, da verärgert ihr die Person eher. Was hilfreich ist, ist bei Verstehen, was los ist und Verständnis zeigen und sich das anhören. Und auch wenn das für euch vielleicht irrational oder verrückt rüberkommt, das ist ja das, was die Person gerade erlebt. Und so fühlt sich das für die an und das ist ihre Realität und eure Realität ist eine andere. Und was wirklich hilfreich ist, ist diese Realität des Gegenübers zu respektieren und zu versuchen, das Gegenüber da aufzufangen und aufzunehmen und zu unterstützen. Weil letztlich wollt ihr ja euren FreundInnen oder den Menschen, die ihr in so einem Zustand findet, den wollt ihr ja helfen. Und die sind ja verängstigt, deshalb wirken die auch oft gereizt. Und wenn die das Gefühl haben, die werden nicht ernst genommen, dann wenden sie sich ab. Und das ist ja gerade das, was nicht passieren soll. Manchmal klappt es dann über so einen Kontakt und übers Vermitteln von Sicherheit dann doch, dass sie sich irgendwann mal hinlegen, schlafen legen. Dann ist es oft danach schon besser. Und manchmal braucht es Hilfe, manchmal ist eine Vorstellung in der Klinik notwendig. Personen, die sowieso schon Medikamente nehmen, sollten die dann vielleicht einfach mal wieder nehmen. Das ist unterschiedlich. Aber auch da, eine der wichtigsten Dinge ist Schlaf und Reizreduktion. Weg von der Musik, von den Lichtern, am besten vom Festival, irgendwo hin, wo ein sicherer, ruhigerer Rahmen geschaffen werden kann. Ich bin eigentlich erstmal durch mit meinem Teil und gebe jetzt ab an dich.
Okay. Also, was wir jetzt machen, und das wird bei mir jetzt auch gleich so sein, ist, dass wir viele Themen anreißen und Stichworte geben. Und die Idee ist, dass ihr dann vielleicht mit konkreten Fragen euch nochmal an euch wendet. Und wenn wir die beantworten, dann kann das auch hilfreich und nützlich für alle anderen sein. Weil ich will jetzt gleich über die Versorgungsrealität in Deutschland ein bisschen sprechen im Hinblick auf Psychotherapie. Und das ganze System ist sehr kompliziert. Deswegen, wir haben versucht, so eine Art Leitfaden oder eben dieses Handout zu machen. Da können alle, die interessiert sind, gerne mal draufschauen. Das ist sehr lang geworden, weil es dafür im Prinzip so viel zu sagen gibt. Da ist eine Frage. Das vielleicht würde ich die Frage gerne nochmal zurückstellen.
Warum
denn? Dass ich erstmal meinen kurzen Input noch gebe.
Ich würde die jetzt beantworten.
Na gut.
Naja, weil es so tatsächlich so ganz konkret ja war zu dem, was ich gerade gesagt habe. Du scheinst doch dann schon ein Gefühl dafür zu haben, dass irgendwas ist, oder? Mhm. Ja.
Sorry, ich habe einen kleinen Salon, den ich gerade leite, und ich habe das Gefühl, dass ich zwei Kolleginnen habe, eine Auszubildende zum Beispiel, bei der es häufig immer so an der Schwelle ist. Also sie weiß auch selber, dass sie schwierig mit ihrer Psyche manchmal umgeht und oder dass sie häufig einfach mehr Hilfe bräuchte. Sie nimmt sich die Zeit aber sehr selten. Und ich würde gerne als Kraft von außen wissen, okay, wo kann ich vielleicht, also was sind Symptome, wo checke ich, okay, wie kann ich, oder jetzt bräuchte ich die Hilfe und was kann ich als außenstehende Person gerade irgendwie im Arbeitsumfeld machen?
Ja, danke für die Frage. Also zwei Sachen dazu. Das eine ist, über Probleme reden entlastet die Leute meistens. Das heißt nicht, du musst der Therapeut werden, aber Dinge zu adressieren hilft. Ja, und auch nochmal, auch wenn ihr in großen Sorgen um Menschen seid, das zu kommunizieren hilft und auch nach Suizidalität zu fragen, entlastet eine Person, wenn sie suizidal ist. Es ist meistens anders als gedacht wird, bloß nicht ansprechen, dann löse ich da was aus und das erlebe ich tatsächlich auch viel im Studentenunterricht, dass das noch so ein Tabuthema ist bei Medizinstudierenden. Aber es ist andersrum. Das anzusprechen hilft der Person und es hilft der Person auch selber, die Gedanken noch ein bisschen klarer zu kriegen. Und in deinem Fall ist es ist ja wahrscheinlich eine berechtigte Sorge und die kannst du ja auch adressieren. Also du kannst deine Sorge um diese Kollegin oder wenn es eine Freundin wäre, auch Freundin, das ist ja egal, aber es ist ja wichtig, diese Sorge zu adressieren. Und die Person zu fragen, ob sie weiß, wie sie Hilfe bekommt. Es kann ja auch sein, also weil du sagst, die weiß es ja halbwegs schon, es kann ja irgendwie auch sein, es gibt Menschen, die wollen in dem Moment keine Hilfe und man kann niemandem Hilfe aufzwingen. Aber eine Botschaft übermitteln und zu sagen, ich mache mir Sorgen, weil ich beobachte das an dir, weißt du eigentlich, wie du an Hilfe kommen würdest, wenn du gerne welche hättest, oder brauchst du Unterstützung bei irgendwas? Das kann ja sehr entlastend sein, weil vielleicht ist sie dann ganz froh und sagt, ja, ich brauche vielleicht eine Woche frei oder ich brauche irgendwas, was ihr unangenehm war, davor danach zu fragen.
Ich würde vielleicht im Arbeitskontext noch ergänzen, dass es ganz gut sein kann, insgesamt so ein nicht so ein toxisches, leistungsorientiertes Klima zu schaffen, sondern sich gegenseitig auch dazu zu ermutigen, sich eben mal rauszunehmen, vielleicht eine Pause zu machen, wie du vorhin schon gesagt hast. Wer überlastet ist, der ist halt nicht leistungsfähig und arbeitsfähig und muss gegebenenfalls dann eine Krankschreibung bekommen. Und da manche Menschen brauchen dafür irgendwie die Erlaubnis von den KollegInnen, weil sie sonst das Gefühl haben, dass sie dastehen als DrückebergerInnen. Okay. Ja. Also erstmal vielen Dank für die Frage.
Ich habe gerade auch die Perspektive aus ArbeitgeberInnen-Sicht angesprochen. Da denke ich, dass es auch ganz wichtig ist, dass man den Betroffenen signalisiert, dass sie sich in einem sicheren Umfeld befinden, dass eine mögliche psychische Erkrankung keine Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis haben wird und auch, dass es die Möglichkeit überhaupt erstmal gibt, frei zu sprechen, weil ganz viele Menschen, die psychische Probleme haben, werden an ihren Arbeitsstellen diskriminiert und erfahren dann auch Ausgrenzung oder Abwertung und bis hin zur Kündigung. Das fände ich auch ganz wichtig und auch allgemeine Angebote zu schaffen, nicht jetzt konkret auf eine Person zuzugehen und sagen, hier, ich habe das Gefühl, du kommst nicht klar, aber wenn regelmäßig ein Betriebsarzt kommt, dass es ein offenes Angebot gibt, wo die Leute in Privatsphäre darüber sprechen können oder auch andere Mental Health Angebote über Krankenkassen und über Gesundheitssysteme anzubieten, kann auch ja schon ein einfacher Weg sein mit einer niedrigeren Barriere.
Vielen Dank dafür, sehr richtig. Leider werden nicht alle Arbeitgebenden das so machen, ne? Sondern es gibt auch reale Repressalien, die Menschen teilweise zu befürchten haben. Ich möchte jetzt gern tatsächlich mal ganz kurz meinen Input noch geben und dann mit dem Frage und Antwort danach fortfahren, weil das einigermaßen viel ist. Und ein paar Stichworte wollte ich gerne gegeben haben. Also ich wollte jetzt speziell sprechen über das Bedürfnis, eine Psychotherapie zu machen. Und das so zentrale, die Idee, die meisten Menschen dann haben, ist entweder eine Kurzzeit- oder eine Langzeit-Richtlinienpsychotherapie zu machen mit einer Stunde pro Woche bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, mit dem man gut gebondet hat, der einem irgendwie taugt und der vor allem freie Kapazitäten hat oder die. Und das ist halt in der Realität genau das, was schwierig ist. Also grundsätzlich ist es so, es gibt eine begrenzte Anzahl Psychotherapiepraxen, die haben eine sogenannte KV-Zulassung. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt die in begrenzter Stückzahl raus. Das ist eine Lobbyorganisation. Die ÄrztInnen wollen sich gegenseitig nicht das Wasser abgraben und genug Geld verdienen. Und deswegen wurde politisch beschlossen, wir wollen nicht, dass an jeder Ecke eine Therapeutin oder ein Therapeut sitzt. Und die Krankenkassen wollen das auch nicht. Wir haben den Eindruck, dass sie sonst zu viel Geld ausgeben würden für Psychotherapieleistungen. Und dadurch gibt es so einen Mangel und einen Engpass. Durch verschiedene Maßnahmen ist versucht worden, das ein bisschen zu entlasten, das System. Und da möchte ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Also wer in Deutschland krankenversichert ist, hat grundsätzlich Anspruch auf eine Psychotherapie. Letztlich mehrmals im Leben, nicht immer direkt hintereinander, aber so alle paar Jahre kann man sagen, bis zu 80 Stunden. Da ist man dann schon 2-3 Jahre beschäftigt damit. Und die Schwierigkeit ist einfach, sozusagen einen Platz zu kriegen. Wichtig ist, es gibt eine Menge Therapieformen und eine Menge TherapeutInnen, die keine KV-Zulassung haben. Üblicherweise muss man da selber zahlen. Und wenn ich höre von meinen PatientInnen oder im Freundeskreis oder so, dass Leute ihre Therapie selber bezahlen, das finde ich aber irgendwie immer so ein bisschen schlimm, weil das teuer ist, kommt sehr viel Geld zusammen. Gut, man gibt sein Geld auch für andere Sachen aus, die einem gut tun. Aber vielleicht gibt es vorher noch andere Möglichkeiten, die man noch ausschöpfen könnte. Ne? Also bei den Richtlinienpsychotherapien mit KV-Zulassung geht es einfach mit Krankenkassenkarte. Grundsätzlich ist es so, die Adressen findet man im Internet. Man kann zum Beispiel bei den Krankenkassen auf die Seiten gucken oder auf die KV-Seite. Da gibt es so Register, da kann man dann nach Wohnort, nach Geschlecht und nach Verfahren suchen, diese zugelassenen PsychotherapeutInnen für Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder systemische Therapie. Die anderen Therapieformen werden nicht bezahlt von der Krankenkasse. Und dann kann man dort anrufen. Das ist schon mal die erste Hürde. Es gibt Telefonsprechstunden, das ist manchmal nur eine halbe Stunde pro Woche, irgendwann morgens zwischen 8 und 8.30 Uhr, und wenn man anruft, ist besetzt. Dann kann man auch eine E-Mail schreiben. Es wird nicht jeder Therapeut und jede Therapeutin die E-Mails beantworten, weil da viele E-Mails kommen und das soll einen nicht entmutigen. Der ganze Prozess ist stressig, wenn es einem nicht gut geht, hat man dazu eigentlich kaum die Kapazitäten, aber es gibt nicht so richtig eine andere Möglichkeit. Was ich empfehle, ist, bei den TherapeutInnen möglicherweise mehrmals Kontakt aufzunehmen. Vielleicht nicht mehrmals die Woche, sonst landet man auf so einer schwarzen Liste. Aber sich in Erinnerung zu rufen, ich wollte nochmal nachfragen, vielleicht einmal im Monat oder so. Irgendwann kriegen die TherapeutInnen das dringende Gefühl, jetzt müssten sie mal zurückrufen, weil den Namen haben sie wiedererkannt und die Person hat vielleicht auch nett geschrieben. Wenn das alles viel zu lange dauert, wo kriegt man sonst Gespräche her? Man kann auch zur Hausärztin bzw. Hausarzt gehen und dort einfach ohne eine körperliche Erkrankung über seinen Stress sprechen oder die Belastungen. Das ist absolut okay. Es gibt so Untersuchungen, dass ungefähr 30% der PatientInnen, die in eine Hausärztinpraxis gehen, sowieso wegen psychischer Leiden oder Fragen oder Belange oder Anliegen oder Stress dort sind. Und da sind diese Fachärztinnen auch drauf eingestellt. Die können dazu auch was sagen, die haben auch psychosomatische Grundversorgung gelernt. Bei den Krisendiensten, die hast du schon erwähnt, kann man anrufen und quasi direkt ein Gespräch kriegen am Telefon. Das ist nur von der Menge her limitiert. Da ist man dann relativ schnell, vielleicht wird man noch ein zweites und ein drittes Mal eingeladen, aber eigentlich versuchen die immer sofort irgendwie eine Lösung zu finden und gegebenenfalls weiterzuleiten. Man kann versuchen, die Telefonseelsorge anzurufen. Also das sind ausgebildete Leute, formal sind das Laien, aber die haben sehr viele Erfahrungen, sind gute ZuhörerInnen, haben auch sehr viele Informationen an der Hand, können einen gegebenenfalls weiterleiten, zum Beispiel auch an Beratungsstellen, je nachdem wie das Anliegen geartet ist, mit dem man zu tun hat. Manchmal geht es um Partnerschaft oder Familie, manchmal geht es um Schulden oder Ähnliches. Dort trifft man dann meistens SozialarbeiterInnen, die aber auch geschult sind in Gesprächsführung, sehr viel Menschenkenntnis und Erfahrung haben und einen auch entlasten können. Da gibt es zum Beispiel so Stellen, Diakonie, Caritas und auch nicht konfessionell gebundene, die das auch kostenlos anbieten und auch kurzfristiger als mit diesen langen Vorlaufzeiten, die sich manchmal ergeben aus der Problematik mit den wenigen Psychotherapieplätzen für Richtlinienpsychotherapien. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, wenn es also darum geht, diese Gespräche zu kriegen und es fehlt aber die Geduld oder die Wartelistenauskunft ist 6 Monate oder frühestens im Dezember nochmal anrufen. Es könnte sich rentieren zu sagen, setzen Sie mich bitte trotzdem auf die Liste, weil die Zeit verstreicht von alleine. Es ist zwar sehr frustrierend, es ist auch blöd zu sagen, ich warte ab heute 6 Monate, aber wenn man derweil andere Dinge versucht, dann wird man vielleicht irgendwann feststellen, dass im Kalender das Datum näher gerückt ist und dass man jetzt dann doch bald dieses Erstgespräch, was dann vereinbart wurde, in Anspruch nehmen kann. Und es ist dann vielleicht schade, dass nichts anderes geklappt hat, aber dieser Termin kommt dann irgendwann in Reichweite. Kurz einen Blick auf die Uhr, ja. Es gibt auch stationäre Psychotherapieangebote. Da gibt es vor allem 2 Versorgungsstrukturen. Das eine ist von der Deutschen Rentenversicherung das System der medizinischen Rehabilitation. Da gibt es Reha-Kliniken, es gibt auch Reha-Tageskliniken, oder ambulante Reha, sagen manche Leute dazu. Und da wäre in dem Fach Psychosomatik wichtig, dass sich hinter diesem Begriff eigentlich stationäre Psychotherapie verbirgt. Es gibt auch andere Psychotherapiekliniken, die unabhängig von der Rentenversicherung sind, wo das Bewerbungsverfahren einfacher ist. Aber das ist jeweils auch mit mehrmonatigen Wartezeiten verbunden. Jetzt noch 2 Inputs von mir, also Tipps sozusagen. Das eine ist, es gibt Ausbildungsinstitute für PsychotherapeutInnen. In Berlin gibt es davon zum Beispiel jede Menge, aber auch in jeder größeren Stadt gibt es welche davon, die haben in der Regel eine Ambulanz, wo die Wartezeiten wesentlich kürzer sind, um eine Psychotherapie zu machen mit einer Ausbildungskandidatin oder einem Ausbildungskandidaten. Das klingt vielleicht erstmal nicht so attraktiv, allerdings sind das total gut ausgebildete Menschen, die vorher schon ein Studium absolviert haben und schon mehrere Jahre sich in dieser Ausbildung befinden, bevor die auf PatientInnen losgelassen werden. Und im Hintergrund sitzen da sehr erfahrene SupervisorInnen, die diese Therapie engmaschig überwachen und besprechen. Und da ist die Qualität von so einer Psychotherapie manchmal besser, als wenn man irgendjemand antrifft in einer Praxis, der da vielleicht schon jahrelang sitzt und sich länger nicht weitergebildet hat und jetzt nicht so wissenschaftlich auf dem aktuellsten Stand ist.
Darf ich das noch ergänzen?
Bitte?
Darf ich das noch ergänzen?
Nee, weil jetzt kommt noch das Wichtigste, das ist die Terminservicestelle. Vielleicht haben manche das schon mitbekommen, es gibt diese Telefonnummer 116 117 in Deutschland für Facharzt oder ÄrztInnen-Termine. Und da kann man auch Erstgespräche für Psychotherapie vermittelt bekommen. Voraussetzung ist eine Überweisung, zum Beispiel von der Hausärztin oder von sonst jemand. Und da muss angegeben sein, dass es dringlich ist und es braucht so einen Vermittlungscode. Die FachärztInnen wissen, wie man den kriegt, diesen Vermittlungscode. Und dann hat man die Zusage, dass man innerhalb von einer sehr begrenzten Anzahl Wochen, zum Beispiel 2 Wochen bei einer fremden Person, die man nicht kennt, in einer Entfernung, die relativ weit sein kann, in Berlin könnte das dann auch Spandau oder Marzahn sein, ein Erstgespräch kriegt. Und das ist oft besser als gar nichts und sehr günstig, um einen Fuß in die Tür zu kriegen und dann von dort aus weiterzusehen. Jetzt mache ich aus Zeitgründen an der Stelle Schluss und hoffe, die Stichpunkte haben schon so ein paar Fragen angeregt. Ich gebe zurück an dich.
Ich wollte noch mal sehr für diese Psychotherapie-Institute werben, weil möglicherweise haben einige von euch schon solche Anläufe gestartet und fanden, dass die TherapeutInnen streng waren. Und an den Instituten sind auch etwas jüngere Leute und ich habe viel mit Auszubildenden an Instituten zu tun und erlebe da oft sehr, sehr motivierte KollegInnen, die auch sehr interessiert sind, sich weiterzubilden und auch wenn ihr da hingeht und die sagen, gut, das kenne ich so noch nicht, aber ich mache mich dazu mal schlau, dann machen die das wirklich, während bei älteren KollegInnen, die können genauso gut sein und manchmal braucht man auch jemand Älteres oder mit viel Erfahrung, aber die haben vielleicht auch eher mal so eine Haltung, dass sie da gar nicht so Lust drauf haben oder sagen ja, ich weiß das und kann das alles. An den Instituten geht es tatsächlich ein bisschen schneller. Mittlerweile haben die auch Wartezeiten, aber wirklich nicht so lange. Und für einige, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, waren diese Institute eigentlich auch wirklich genau das Richtige, weil da jüngere Leute sitzen, die vielleicht offener sind oder mit einer anderen Haltung zur Psychotherapie da sind, als es die noch vor ungefähr 20 Jahren war. Es hat sich auch viel geändert in den letzten 10, 15 Jahren in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsmoral.
Okay, also dann haben wir jetzt noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde. Und ich würde mich freuen, wenn alle, die eine Frage stellen, ins Mikrofon sprechen, damit die anderen das mithören können und das dann auch auf der Aufnahme später zu sehen oder zu hören ist. Und ansonsten könnt ihr bleiben, wo ihr seid und wir sehen euch dann.
Nice. Genau. Ich wollte nur ergänzen zum Patientenservice, dass es nicht zwingend eine Überweisung vom Hausarzt benötigt. Also man kann einfach auf die Internetseite 116, 117 geben. Das kann jetzt jeder hier von seinem Handy aus tun. Und wenn man keine Überweisung hat und keinen Überweisungscode, kann man das an der Stelle angeben und dann kriegt man einen per Mail zugeschickt. Das heißt, man ist den Weg über dem Hausarzt, ja, der ist nicht notwendig. Man kann das einfach direkt anfordern und dann auch über die Adresse angeben, wo man wohnt und alle möglichen Therapeuten in der Nähe, egal ob kassenärztliche Zulassung oder nicht, werden angezeigt und man kann sich dort freie Termine raussuchen, weil ich glaube, diese Hürde von, ich habe jetzt den Bedarf und ich muss erst noch zum Hausarzt, das kann ja manche die motivieren, die ist nicht gegeben an der Stelle. Das kann man, wollte ich nur ergänzen einmal.
Ja, danke dafür.
Ja, danke auf jeden Fall für den Input. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man weiß, was für Möglichkeiten man innerhalb von einem System hat und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu teilen. Und auf der anderen Seite sind wir hier an einem Ort, wo man auch mal eine Systemfrage vielleicht stellen kann, ein Stück weit. Und es wurde ja auch schon angesprochen, dass die Versorgungslage in Deutschland nicht besonders gut ist und nicht adäquat für den Bedarf. Und genau in Gesellschaften ist es ja schon so, wenn man Interesse hat, sollte man eine Bande bilden, mit der man dieses Interesse irgendwie auch durchsetzen kann. Und da wäre für mich jetzt, ich möchte auch später Therapeut werden, die Frage, welche Organisationen setzen sich denn vielleicht für mehr KV-Sitze ein oder dass auch mehr private Therapeutinnen oder Ärztinnen abrechnen können mit der Krankenkasse?
Also die KV ist eine Lobby und die Frage ist jetzt mal so, ich will mich nicht mit der KV anlegen, aber sollte man sich für mehr KV-Sitze einsetzen oder braucht man die KV? Also das wäre die Frage, die ich mal stellen würde. So wollen wir sowas haben, ja? Weil mehr KV-Sitze ist ja dann immer noch KV. Das ist jetzt, wird jetzt sehr technisch. Ich verstehe dein Anliegen. Ich sag dir, warum ich mich da nicht engagiere. Weil ich keine Zeit habe. Und ich mir denke, es ist mir wichtiger, meine Ressourcen in die PatientInnen zu stecken, als in dieses Technische dahinter, weil dieses System und dieser Laden, daran haben sich schon so viele Leute die Zähne ausgebissen, auch einige GesundheitsministerInnen, die das ändern wollten. Und ich kenne auch ein paar KollegInnen, die ihren Kassensitz wieder hingeschmissen haben, weil die gesagt haben, ich fahre mich an die Wand und bin dann auch nicht mehr arbeitsfähig. Das ist leider die Realität. Ich stehe überhaupt nicht hinter dem System. Ich finde es furchtbar. Vielleicht kannst du noch mal mehr Hinweise drauf geben, wie man sich engagieren kann. Ich kann das leider nicht.
Ja, ich finde es auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich weiß, dass die PsychotherapeutInnenkammern nichts dagegen hätten, wenn es viel mehr niedergelassene PsychotherapeutInnen gäbe. Die anderen Berufsverbände bei den PsychologInnen kenne ich leider nicht so gut. Ich bin ja, oder wir sind beide ÄrztInnen. Ich würde bei den wissenschaftlichen, wie heißen die nochmal, Fachgesellschaften gucken. Letzten Endes geht das nur über politischen Druck, also wie so viele Dinge. Die Gesundheitspolitik ist total hoch aufgehängt. Das berührt so das Gesundheitsbudget und die Krankenkassenbeiträge von den meisten Menschen in Deutschland. Und das ist sehr schwer, daran zu rühren. Letzten Endes haben auch schon mehrere Gesundheitsminister versucht, Veränderungen einzuführen, die dann mehr oder weniger erfolgreich waren. Die letzten Reformen, die es gab, haben eine marginale Verbesserung erbracht. Genau, man kann auch mal bei Psychologists for Future gucken, das ist mehr international oder so. Vielleicht, also das sind auch sehr engagierte Menschen, die politisch aktiv sind. Aber das ist vielleicht keine ganz präzise Frage auf deine, auf dein Anliegen. Ne? Ja. Also erstmal, das ist die Antwort.
Vielen Dank erstmal. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich habe mehrere Leute, die gerne verbeamtet werden möchten und Probleme mit Lehramt und sonstigen haben. Gibt es irgendeine Möglichkeit, über Kassenabrechnung da nicht in Probleme zu kommen? Weil ich habe bisher keine gefunden, die ich empfehlen könnte, außer selbst zu zahlen.
Das ist ein Problem, weil eigentlich darf das ja gar nicht sein. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, die sollen das trotzdem machen, aber es soll ja jetzt leider auch noch diese elektronische Gesundheitskarte eingeführt werden. Und das ist so hochpolitisch. Wir als ÄrztInnen müssen uns ja schon überlegen, wenn wir sowas hören, ob was für Diagnosen wir noch geben dürfen, können, wollen und wo die am Ende landen. Und das geht jetzt schon wieder leider und das ist einfach wirklich ärgerlich, dass psychische Erkrankungen in unserem System so stigmatisiert werden und das muss man auch nicht schönreden, weil so genau ist es und das genau ist unser Problem und es ist völlig unsinnig, weil man muss ja auch keinen gebrochenen Fuß angeben, den man mal hatte vor 10 Jahren. Ich verstehe es. Es gibt nur die Möglichkeit zu sagen, ich gehe das Risiko ein und bin eine von denen, die dann vielleicht schlechte Karten hat, aber andererseits sehe ich das nicht mehr ein und möchte darüber sprechen und dann werde ich im schlimmsten Fall nicht verbeamtet und dann gehe ich dem nach, warum es überhaupt dazu gekommen ist, weil es darf eigentlich gar nicht abgefragt werden. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, nee, ich habe da Angst und das ist ja das Ärgerliche und dann das selber zu bezahlen. Es tut mir leid, dass es so unbefriedigend ist.
Ja, ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, du hast das implizit schon gesagt, also die meisten meiner KollegInnen sind da total sensibel damit, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da Schwierigkeiten, Arbeitgeber oder Amtsärztin oder sowas. Und es gibt manchmal Diagnosen, die milder sind und mehr oder weniger dasselbe ausdrücken, Anpassungsstörung oder ähnliches. Mein Kenntnisstand war, dass man mit einer Anpassungsstörung in der Krankengeschichte schon verbeamtet werden kann, mit einer depressiven Episode eher nicht. Und also viele von den TherapeutInnen wissen darum und sind auch bereit, da so ein bisschen zu mogeln und zu schummeln, weil uns geht es eigentlich in der Regel immer um die Menschen und nicht um die Abrechnungsnummern und Ähnliches. Ein Problem ist, dass man manchmal eine Diagnose in Anführungsstrichen braucht, um Zugang zu haben zu bestimmten Therapieformen und Leistungen, weil die sich auf so eine Diagnose beziehen und da ist dann führt dann kein Weg durch. Ja. Okay. Da hinten ist eine Frage.
Ja, im Hinblick auch auf die Verbeamtung, ist es bei manchen Diagnosen sinnvoll, sich das Ganze als Behinderung anerkennen zu lassen, um somit auch wieder einen Vorteil bei der Verbeamtung zu haben?
Na, da schlägt ja wieder so die Stigmatisierung von Mental Health Issues zu. Körperliche, orthopädische Behinderungen oder so sind kein Problem. Psychische Behinderungen, die es selbstverständlich gibt, also so chronifizierte Zustände oder langfristige Zustände, die länger als ein halbes Jahr nicht ganz wieder weggehen, kann man ja formal als Behinderung anerkennen lassen. Die können aber eben einem den Zugang versperren zur Verbeamtung zum Beispiel, was also nicht fair ist und nicht gut ist.
Bietet da auch kein Vorteil, da eine anerkannte Behinderung zu haben, was ja teilweise, ich habe einen Freund, der Diabetes, was ja auch als Behinderung anerkannt ist, der hätte dann dadurch einen Vorteil bei der Verbeamtung. Das gilt aber dann für psychische Erkrankungen nicht. Oder?
Also das gilt nicht für psychische Erkrankungen, und das wäre aber zum Beispiel eine Sache, um die man kämpfen müsste. Die Argumentation ist ja, dass wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder sie frühzeitig ausscheidet aus dem aktiven Dienst und dann quasi noch lange Zeit passiv alimentiert wird und dass sich das dann für den Staat nicht rechnet. Und deswegen möchte man solche Menschen nicht als Beamte haben. Aber bei anderen körperlichen Erkrankungen, sogenannten, ist das auch so. Und da ist es eben kein Hindernis, sondern da gibt es sogar Gesetzgebungen, die versuchen, den Anteil von Menschen mit Behinderung tendenziell eher zu vergrößern in verschiedenen Segmenten des Erwerbslebens und auch bei den Beamten.
Danke.
Gibt es noch Fragen im Publikum?
Darf ich dir eine Frage stellen? Oder haben wir keine Zeit mehr? Doch, da sind aber noch
ein bisschen. Viertel nach ist jetzt.
Also ich fand die ersten Hilfetipps zu Umgang mit Leuten, die gerade eine Schizophrenie oder eine Psychose haben, sehr hilfreich. Wie ist das denn? Kannst du vielleicht noch zu anderen Störungen was sagen?
Ja.
Also es gibt ja so klassische Fettnäpfchen, in die man treten kann, und das wäre vielleicht interessant.
Klar, gerne. Das, was ja wirklich häufig ist, sind Depressionen, ne? Und was ich kenne, was mich selber ein bisschen stört, ist, dass Depressionen oder auch psychische Erkrankungen und auch jetzt in einem Umfeld, was sich selber als sehr offen und aufgeklärt beschreiben würde, immer noch hinter vorgehaltener Hand besprochen werden. Und Depressionen werden dann als Burnout bezeichnet oder als Mangelzustand, und dann wird erstmal geschaut, welche Vitamine man substituiert und was man vielleicht alles noch so optimieren könnte. Und das ist, finde ich, was es zu vermeiden gilt, auch bei Depressiven, da fehlt der Antrieb. Die können nicht optimieren, und was dann ja so und die fühlen sich dann noch schlechter, weil die nicht meditieren, weil die nicht zum Yoga gehen, weil die sich jetzt gerade nicht mega gesund ernähren, weil die auf ihr Handy gucken abends, weil die dann auch vielleicht rauchen und Alkohol trinken und noch Dinge tun, die das alles befeuern. Und es hilft nicht, Tipps helfen nicht, sondern Tipps führen dazu, oder Ratschläge dann in dem Fall wirklich, dass die Leute sich noch schlechter fühlen. Und ich wünsche mir, dass wir Depressionen nicht mehr als Burnout oder sowas verschlüsseln müssen, sondern einfach sagen können, ja, und wenn wir den Eindruck haben, einer Person geht's schlecht, den meisten von uns ging es schon mal schlecht. Vielleicht hatten wir auch alle schon mal eine Depression, zumindest für ein paar Tage. Und wenn wir noch mal an diesen Zustand denken, dann hilft es oft ja einfach, jemanden zu haben, der sagt, ich bin da und ich höre dir jetzt erstmal zu. Und ich kommentiere das nicht und ich gebe dir jetzt auch gar keine Tipps, wie du das besser machen kannst, sondern ich bin jetzt erstmal da. Und wenn das aber ein besorgniserregender Zustand ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, dann geht es darum, diese Sorge zu formulieren. Und das, finde ich, trifft tatsächlich eigentlich auf alle psychischen Erkrankungen zu. Eine Ich-Botschaft zu senden. Ich mache mir Sorgen um dich. Du bist verändert. Ich kenne dich so nicht. Ich kenne dich sonst anders. Vielleicht geht es dir ja nicht gut. Möchtest du mit mir darüber sprechen? Möchtest du mir erzählen, was los ist? Kann ich was tun? Was wünschst du dir von mir? Und also es ist ja wie so ein Stufensystem. Wenn das aber so ist, dass die Sorge sehr groß ist und es kein Zugang mehr zu der Person da ist, kann man auch
mal überlegen, den sozialpsychiatrischen Dienst dazu zu holen. Die kommen nach Hause auch zu der Person. Das ist dann schon sehr eskaliert, ne? Aber es kann ja sein, dass jemand zu Hause ist, nicht mehr isst, nicht mehr aus dem Bett kommt und das schon seit Tagen. Und dann ist der sozialpsychiatrische Dienst, das ist dann nicht gleich so krass wie zu sagen, okay, ich ziehe dich jetzt in die Klinik oder so, sondern das ist eine Person, die geht erstmal nach von draußen rein, es ist auch eine professionelle Person, manchmal ist es auch angenehmer, wenn es jemand ist, den man gar nicht kennt in so einem Fall. Psychosomatische Störungen vielleicht.
Warte,
noch?
Ich ergänze mal was zu Depressionen.
Gerne.
Also Depression hat auch ganz viel mit Scham zu tun. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist so eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Wir grenzen uns alle dagegen ab und gehen gerne auf Festivals und so. Aber letzten Endes ist es schon so, dass die meisten Menschen ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie eine Textmessage nicht beantworten oder nicht zurückrufen oder sich nicht melden und so. Und das finde ich eine ganz gute Gelegenheit, Menschen zu unterstützen, die eine Depression haben, indem man sagt, manchmal schaffe ich das auch nicht oder ist nicht so schlimm. Ich kann ja nochmal anrufen oder schreiben, wenn es wichtig ist oder so, um etwas dieses Schuld- und Schamgefühl zu reduzieren. Und ein zweiter Punkt, den ich auch wichtig finde, was toll ist, wenn ein Mensch Depressionen hat, die gehen meistens nicht nach ein paar Tagen wieder weg, manchmal auch nicht nach ein paar Wochen. Das Umfeld wird dann oft ungeduldig. Am Anfang hat man noch gefragt, kommst du mit? Dann hat die Person immer wieder Nein gesagt, dann wird sie irgendwann nicht mehr gefragt. Mein Vorschlag ist, immer weiter zu fragen, aber ohne viel Druck, einfach immer wieder Angebote zu machen und sich nicht davon entmutigen lassen, wenn die Person oft absagt, weil eigentlich möchte die das gern und schafft es derzeit nicht und hat dann irgendwann selber schon das Gefühl, jetzt bin ich raus und habe keine Chance mehr. Und das ist nicht nützlich. Also dieser Kontakt, wenn der angenommen werden kann, der kann sehr heilsam und hilfreich sein. Und ich finde auch so Sachen gut, wie zum Beispiel zu sagen, komm doch mit und kannst ja früher gehen oder so. Muss ja nicht die ganze Zeit dabei sein, guck doch mal kurz rein oder solche niedrigschwelligen Angebote. Das fände ich noch eine wichtige Unterstützung.
Weil wir hier auf dem Festival sind, vielleicht auch noch mal Sucht und Drogen. Es gibt mittlerweile ja auch eine andere Haltung in der Suchttherapie, nämlich nicht, dass Abstinenz unbedingt immer die Maxime ist. Ja? Und viele Menschen... Für die kostet es sehr viel Überwindung, sich erstmal einzugestehen, dass sie eine Sucht haben. Und dann nochmal viel mehr darüber in so einem Kontext wie hier zu sprechen. Und ich erlebe das selber, ich trinke einfach nicht so gerne Alkohol. Und ich weiß nicht, wie viel etliche Male ich echt unter Druck gesetzt wurde, jetzt Alkohol zu trinken. Und es da sehr, sehr wenig Verständnis gab im Umfeld. Das ist sowas... Das kann man sich vielleicht einfach nochmal überdenken. Also wenn eine Person Nein sagt, dann hat sie vielleicht viele Gründe. Ich meine, ihr, die hier sitzt, seid wahrscheinlich diejenigen, die da etwas mehr Bewusstsein für haben, als die, die jetzt nicht hier sind. Aber trotzdem, das ist das eine. Und das andere ist dann auch nicht verurteilen. Ne? Also Rückfälle gehören dazu. Und wenn ihr vielleicht jemanden habt in eurem Umfeld, der die süchtig ist, vielleicht auch schon mal einen Entzug gemacht hat und ihr seht die Person jetzt in dem Moment konsumieren, hilft es nicht, sie davon jetzt abzuhalten. Ja, weil ihr könnt niemanden retten. Ja, und wenn der Wunsch von denen kommt, bitte halt mich davon ab, das würde ich nicht machen. Das ist deren Thema und das ist deren Entscheidung. Ihr seid die Freunde, ihr könnt unterstützen, ihr bietet nichts an, ihr trinkt auch nicht mit oder zieht nicht mit oder was auch immer in dem Moment, wo ihr mit der Person zusammen seid, aber ihr seid nicht da, um sie zu schützen oder zu beschützen. Das muss sie alleine machen.
Okay.
Wir haben eine... Seid ihr fertig? Okay, wir haben eine weitere Wortmeldung vom Team dieses Mal.
Sehr gut.
Ja, nein, ich finde es auch sehr löblich, dass sich hier alle auch um ihr Umfeld ja dafür interessieren. Dabei nicht vergessen, dass es eben, was du eben gesagt hast, ihr könnt vielleicht die Leute nicht unbedingt retten. Also überfordert euch nicht selber und bringt euch selber in die gleiche Situation, aus der ihr die Leute rausholen wollt.
Ja, sehr wichtig. Habe ich auch schon gemerkt.
Das zum Thema, da sage ich gleich noch was dazu. Und zum einen, du hast jetzt gerade gesagt, es ist nicht so gut, im Burnout zu sagen, wenn es eigentlich eine Depression ist. Aber dieser Burnout-Mechanismus, der existiert ja trotzdem, ne, wie man quasi in eine Überarbeitung, in eine Erschöpfung geraten kann, die dann durch Erholung nicht mehr so ohne weiteres weggeht. Das merkt man eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendeine Form von Urlaub hatte und danach aber nicht wieder ganz die Alte oder der Alte ist, sondern immer noch was übrig ist von den Symptomen. Das ist dann vielleicht so der Zeitpunkt, dass man Unterstützung und Hilfe aufsuchen sollte. Und das gibt es eben nicht nur im Job, wenn man 80 Stunden die Woche arbeitet, sondern das können zum Beispiel auch alleinerziehende Elternteile haben. Das kann man auch besonders gerne im Aktivismus haben oder zum Beispiel im Ehrenamt. Also auch da kann man sich total aufreiben und das finde ich wichtig, dass wir das im Kopf nicht irgendwie so wegsortieren und sagen, das ist ja was Gutes oder was Ehrenvolles und das ist der böse Job oder so, dass ihr bei euch überlegt, kann das eigentlich sein, dass ich auch so eine Erschöpfung habe, obwohl ich in Anführungsstrichen gar keine echten Gründe dafür habe, weil mir macht auch alles Spaß, was ich tue. So, und der zweite Teil zu dem, was du gerade noch gesagt hast, hier auf dem Festivalgelände, das wollen wir jetzt nicht unerwähnt lassen, gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich entweder an die Sunnies und das Ärzteteam zu wenden, aber besonders auch an Eclipse, die hier für psychedelische Welfare und Gesundheit zuständig sind und für Krisenzustände und so akute Belastungen und auch einfach einen ruhigen Ort bieten und einen Rückzugsräume, um sozusagen Menschen, die hier unter Druck oder Stress geraten sind, aus was für Ursachen auch immer, das Leben etwas leichter zu machen und auch unter Umständen Fragen zu beantworten oder weiterführende Hilfe einzuleiten, wenn nötig. Aber man kann dort auch einfach nur einen Chai trinken oder einen Tee. Und für Freundinnen und Freunde, die mit Menschen aus der eigenen Gruppe oder Umgebung überfordert sind, ist das auch absolut legitim zu sagen, wir gehen da jetzt mal gemeinsam hin und gucken, ob dort aus diesem Team noch jemand ist, der uns dabei unterstützen kann, dass wir uns gegenseitig helfen. Also dass wir auch das Stichwort abgeben an irgendeinem Punkt. Ja.
Eine weitere Wortmeldung.
Ja, zum Thema Therapie und Drogen habe ich auch noch eine Frage, weil es ja oft so ist, dass gesagt wird, beim Beginn von Psychotherapien, dass das nicht vereinbar ist mit Drogenkonsum. Mhm. Und jetzt kenne ich das von vielen Menschen, die das entweder davon abhält oder die das in den Konflikt bringt, entweder die Wahrheit zu sagen, dass sie gelegentlich oder mehr oder weniger konsumieren oder überhaupt diese Therapie zu suchen, sowie auch Menschen, die in Therapien sind und sich dann nicht trauen, wenn Drogenkonsum zu einem Problem wird, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, sie könnten dann ihren Therapieplatz verlieren. Habt ihr da irgendwie Tipps, wie damit umzugehen ist?
Also das ist so nicht. Lange Zeit war es so, dass zumindest das Ziel einer Abstinenz erarbeitet werden sollte. Auch vor Therapiebeginn gab es da Vereinbarungen. Mittlerweile ist das auch nicht so. Und das war auch das, warum ich gesagt habe, manchmal sind auch junge TherapeutInnen da geeigneter. Es gibt ein neues Gesetz, das wissen auch GutachterInnen von Krankenkassen noch nicht. Und zwar ist es so, dass man 15 Stunden Psychotherapie einfach mal machen kann. Das macht ja auch keinen Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, jemand ist depressiv, der muss aber erstmal die Depression loswerden und dann kann er in Therapie gehen. Und auf dem Boden dessen sind diese 15 Stunden da, um erstmal zu gucken, okay, worum geht's eigentlich? Ist eine Motivation da? Geht's ums Thema Sucht? Geht's um ein anderes Thema? Was soll eigentlich erarbeitet werden? Und danach kann man nochmal gucken, okay, und da hat man nochmal Stunden, um zu schauen, okay, kann hier eine Abstinenz erreicht werden? Worauf können wir uns einigen? Und es ist auch egal, ob das illegalisierte Substanzen sind oder ob das Alkohol ist. Das ist bei beidem das Gleiche oder Medikamente. Das ist einfach wichtig und da vielleicht dann die TherapeutInnen, wenn die das völlig ablehnen, dann ist halt auch die Frage, ist das die passende Person? Aber oft sind TherapeutInnen unsicher. Ich habe selber auch Fortbildungen für TherapeutInnen gegeben und da ist auch viel Angst hinter, dass sie dann in haftungsrechtliche Schwierigkeiten kommen, die einfach zu bitten, sich nochmal zu informieren
oder halt darauf hinzuweisen, dass es jetzt einfach so ist.
Ja, ich ergänze noch, so aus der Praxisrealität. Also, dass jemand längere Zeit eine Psychotherapie macht und dann mit irgendeiner neuen Thematik um die Ecke kommt, die vorher noch nicht auf dem Tisch lag, das führt eigentlich nie dazu, dass eine Psychotherapie beendet wird. Das ist auch in der Regel nicht das Anliegen von den TherapeutInnen. Was das Anliegen ist, ist das Thema zu besprechen. Was hat das für eine Bedeutung? Was ist da los? Letzten Endes ist nach dem Gesetz eine fluoride, also Sucht, sogenannte, nicht vereinbar mit Richtlinienpsychotherapie, sondern da muss man in die Suchttherapie gehen, außer halt so zu Beginn dieser Therapie mit diesen 15 Stunden. Formal soll halt innerhalb dieser Zeit eine Abstinenz erreicht werden. Aber es gibt ja auch Missbrauch, der keine Sucht ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in Berlin sagt, ja, ich gehe schon einmal im Monat irgendwie ins Berghain oder so und da nehme ich auch Ketamin, dann muss das nicht, stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob die Psychotherapie sich dadurch irgendwie verbietet oder so, weil das nicht unbedingt ein Abhängigkeitsthema ist. Ich selber mache das manchmal so in der Versorgung, dass ich sage, ich verstehe, Ihnen geht es um was anderes, Sie wollen jetzt über Ihre Trennung reden und wollen eigentlich über das Kiffen gar nicht so gerne reden, weil Sie sagen, das haben Sie im Griff und sind abstinenzfähig und so, das ist in Ordnung. Wenn wir allerdings im Verlauf der Psychotherapie irgendwann merken, dass das vielleicht doch einen Einfluss hat oder so, dann müssen Sie mir gestatten, dass wir über dieses Thema dann auch reden. Da können wir dann, das darf dann kein Tabu sein, aber wir müssen nicht als allererstes und ganz streng uns über diese Thematik unterhalten. Und ich würde sagen, dass die Situation heterogen ist. Also vorhin hatten wir es mal von den älteren und den jüngeren TherapeutInnen und ich glaube, da ändert sich jetzt zurzeit auch was. Gerade auch durch diese ganze Berichterstattung über die Psychedelika und so. Jetzt müssen wir schon langsam zum Ende kommen.
Ist das so? Hast du gut aufgepasst?
Ja.
Charif, dann ich bin begeistert.
Wollt ihr eine letzte Wortmeldung nehmen?
Unbedingt.
Ja, bitte.
Okay. Ich wollte nur mal dazu fragen, zu den Konziliarbericht bezüglich Drogeninduktion. Also man schreibt ja einen Konziliarbericht als Therapeut und es geht ja dann an die Krankenkasse oder eben an bei beamteten Personen, bei Lehrkräften zum Beispiel, an die Beihilfe auch, wo dann Gutachter drüber schauen. Inwieweit wäre das denn dann sinnvoll, überhaupt über Drogen was zu erzählen, weil es steht ja im Konziliarbericht drin.
Also wenn die Verbeamtung erstmal, also sagen wir mal, dieses ganze Beamtenrecht, das ist nochmal eine Geschichte für sich. Was ich sagen kann, ist, dass diese Gutachter also es kann sein, dass ich da ein bisschen naiv bin, aber es gibt da keine etablierten Kanäle, die dafür sorgen, dass diese Informationen irgendwo hinkommen, wo das dann für die einzelnen Personen schädlich ist. Unter anderem ist ja auch Konsum von Substanzen legal, nur Besitz und Weitergabe nicht und so BTM-Recht. Ich finde das unproblematisch. Ich finde, also ich wohne in Berlin, es gibt da einfach wahnsinnig viele Menschen, die irgendwas konsumieren. Das führt nicht dazu, dass sie zwingend Nachteile haben. Die Krankenkassen machen das bisher noch nicht so, dass dann die Beiträge aufgeschlagen werden oder sowas. Die wenden sich nicht an den Arbeitgeber oder die Polizei. Ich würde da gerne mal das Beamtenrecht ausgenommen, da die Befürchtungen so ein bisschen drosseln wollen, dass das schlimm ist. Besser man sagt, was los ist, dann kann einem unterm Strich besser geholfen werden. Da bin ich schon ziemlich überzeugt von.
Gibt es noch eine Möglichkeit, längere probatorische Sitzungen zu haben als nur 5?
Nee. Okay, also ich sage da jetzt noch was dazu und danach müssen wir leider Schluss machen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, 1 bis 3 Sprechstunden zu machen und 2 bis 4 Probatoriktermine. Das macht dann schon 7. Theoretisch könnte man dann eine Akuttherapie machen, das sind 12 Stunden, dann hat man erstmal 20 Stunden, ohne dass man überhaupt eine Diagnose bräuchte. Und da hat man schon ein bisschen miteinander gesprochen für einige Monate. Da muss man jetzt natürlich noch jemanden finden, der das auch so anbietet, weil bequem für die niedergelassenen TherapeutInnen ist es, eine Sprechstunde zu machen und 2 Probatorik, weil ab der ersten bewilligten Therapiestunde verdient man mehr Geld. Also da brauchst du auch wieder so ein bisschen mehr Flexibilität und engagierte Menschen. Ja? Okay. Ich würde eigentlich furchtbar gerne noch weiter sprechen mit euch, aber wir hatten versprochen, pünktlich Schluss zu machen.
Ja.
deswegen bedanken wir uns für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wir finden es toll, wie viele Leute hier gewesen sind für Mittwochabend. Hätte ich gar nicht unbedingt mit gerechnet.
Ich auch nicht, das freut mich sehr.
Wenn ihr es gut findet, machen wir es wieder.